Bevor es gleich richtig mit dem Podcast losgeht, noch einen Hinweis auf einen anderen Podcast. In den letzten Wochen stellen wir euch ja immer wieder spannende andere Podcasts vor. Heute geht es um den Podcast von Matthias Niggerhoff. Und zwar, er ist, glaube ich, der Verkaufsexperte, Verkaufspsychologe in Deutschland. Und seinen Podcast habe ich tatsächlich vor 2 Jahren oder so das erste Mal gehört. Er war auch viel damit in den Medien unterwegs und war auch mal einer der meistgehörtesten Podcasts in Deutschland. Also wirklich Wahnsinns-Story, die Matthias da hingelegt hat. Und zwar in seinem Podcast geht es um Verkaufspsychologie. Und zwar, dass man mehr Kunden und Umsatz macht mit speziellen, sage ich mal, Triggerpunkten. Ähnlich genau das, was auch Samu macht. Für alle, die schon länger den Podcast hören, haben bestimmt auch die Folge von Samu gehört, mit dem wir unseren Online-Shop optimieren. Und genau solche Themen macht entsprechend auch Matthias Niggerhoff, aber nicht nur für Online-Shops, sondern auch für viele andere Bereiche. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, schaltet jetzt ein in seinen Podcast Mehr Kunden mit Verkaufspsychologie, heißt das Ganze. Findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserer Folge.
Willkommen zum Stockselling Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! Ja, willkommen Daniel. Auf jeden Fall erstmal geil, dass das klappt. Du bist ja ein absoluter Star in der Gründerszene. Du hast es eben schon gesagt, du wurdest jetzt eben mal vom Handelsblatt als Interview angefragt. Da merkt man schon, was für eine Strahlkraft du hast. Daher freut es mich umso mehr, dass du an einem Montagmorgen Zeit für mich gefunden hast. Willkommen, Daniel, hier im Snoxalting Podcast.
Ja, vielen Dank für die herzlichen Worte und auch vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
Genau. Wir sind ja eigentlich ein Podcast mit starkem Fokus E-Commerce. Nichtsdestotrotz habe ich die Möglichkeit, die Opportunity gerochen, als wir in Kontakt waren auf LinkedIn, dich zu interviewen, da eure Geschichte, deine Geschichte wirklich ihresgleichen in Deutschland sucht. Vielleicht mal vorweg, kannst du dich vorstellen und vielleicht auch deinen persönlichen Werdegang kurz umreißen in den letzten Jahren, was du gemacht hast und vielleicht auch, warum du im Endeffekt auch hier bist?
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Daniel Stammler, bin jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen 30 geworden.
Das heißt, so
langsam fängt jetzt so der Ernst des Lebens an. Aber genau, mein Background, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, Baden-Württemberg, habe in Karlsruhe am KIT dann studiert und dort haben wir uns dann auch kennengelernt. Da können wir dann später nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie es dann zu der Gründung kam. Aber ich war dann von Anfang an, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, war von Anfang an Technologie und Business begeistert. Ich fand beides cool, habe auch immer wieder versucht, dann Firmen zu gründen. Genau, und das war dann 2010, als ich angefangen habe. 2015 dann im Master haben wir dann Colibri Games gegründet und inzwischen ja lebe ich hier in Berlin, habe mich hier gut eingelebt, nicht mehr in Karlsruhe. Ja, genau.
Colibri Games, das ist die Firma hinter eurem weltbekannten Spiel, kann man ja inzwischen schon sagen, der Idleminer, oder? Das ist so euer absolutes Hauptspiel, womit ihr groß geworden seid.
Ja, genau. Das ist auch immer noch das unser größtes Spiel, inzwischen bei 150 Millionen Downloads ungefähr. Also schon
Wahnsinn.
Schon recht groß. Und wichtig ist auch da, dass das ist quasi ein Games as a Service, nennen wir das. Das heißt, das Spiel läuft auch weiterhin. Die Spieler sind aktiv. Die Spieler spielen das Spiel jetzt seit vielen Jahren. Es kommen natürlich immer neue dazu. Manche alte hören auf. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir es einmal entwickelt haben und fertig ist, sondern das ist immer noch das größte Team bei uns in der Firma, das Idleminer weiterentwickelt und jede Woche besser macht.
Wie kamt ihr auf die Idee, so ein Spiel ins Leben zu rufen? Das ist ja schon etwas sehr Außergewöhnliches.
Ja, vielleicht erstmal dazu dann noch so einen Schritt zurück. Wie kamen wir denn auf die Idee, überhaupt eine Spielefirma zu gründen?
Ja,
bei uns war das dann quasi so, wir waren alle am KIT und hatten eben, wie gesagt, schon so alle so ein bisschen Startup-Erfahrung, haben immer wieder versucht zu gründen, aber halt nicht erfolgreich. Entweder am Anfang hatten wir überhaupt keine Ahnung, was wir machen. Wir hatten noch nie von Lean Development gehört, Lean Startup, wie auch immer, sondern wir haben einfach mal losgelegt. Das war dann so, ja, keine Ahnung, im zweiten, dritten Semester. Und dann mit der Zeit haben wir natürlich gelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert, sind besser geworden als Team, als Führungskräfte. Und hatten dann auch kurz vor Colibri Games hatten wir dann die Motivations-App zusammen gegründet gehabt, die auch so, wo das Zusammenarbeit echt gut funktioniert hat, technologisch war das gut, wir waren schnell, wir waren super lean am Markt, haben dann aber auch entsprechend nach ein paar Monaten gemerkt, okay, das Geschäftsmodell dahinter funktioniert nicht und haben das dann auch wieder bleiben lassen, eingestellt. Und das Ganze war dann innerhalb so von, glaube ich, 4-5 Monaten von der initialen Idee bis hin zu dem Punkt, als wir dann ein paar tausend User hatten und gesagt haben, okay, das skaliert nicht. Und dann dachten wir uns, so, cool, das hat jetzt echt gut funktioniert, so aus der Teamsicht, aus der Technologiesicht. Lass doch mal jetzt was Neues probieren, wo wir glauben, dass auch der Markt irgendwie größer ist und wo wir auch wirklich erfolgreich werden können. Ja, und dann, also wir kommen eben, wie gesagt, aus Süddeutschland, jetzt ursprünglich alle aus Heidenheim tatsächlich. Das heißt, für uns war immer Gaming, wir haben viele Spiele gespielt, fanden auch Gaming persönlich cool, aber wir haben gar nie realisiert gehabt, dass hinter Gaming eigentlich so eine große Industrie steckt, die super professionell ist und auch riesig ist und weiter wachsen. Und als wir dann die letzte App, Uberchiefer hieß die, eingestellt haben, haben wir dann gesagt, okay, lass doch mal schauen, was wir als nächstes machen, haben so ein paar Ideen durchgespielt und kamen dann auf Gaming, eben weil es so diese perfekte Kombination hatte aus was, wo wir gesehen haben, hey, so viele Leute spielen Games, aktuell sind es über 2 Milliarden Menschen, das ist, muss man sich mal vorstellen, 2 Milliarden Menschen und gleichzeitig ist so Mobile Games auch das, wo ganz klar die Zukunft hingeht, weil wenn ich meine Oma sehe, die jetzt 85 ist und Piano Tiles spielt auf ihrem Tablet, dann denke ich mir, okay, so das ist halt die Zukunft so. Und das war so quasi der rationale Aspekt, okay, Gaming, das ist halt ein Zukunftsmarkt. Und das mehr emotional dahinter war dann aber auch, dass wir einfach Games geil fanden. Also wir haben früher viele Spiele gespielt und hatten dann auch so aus der Consumer-Sicht echt eine ganz gute Meinung, so was macht gute Spiele aus, was macht gute Spiele nicht aus. Und ich glaube, aus der Kombination waren wir dann auch in der Lage, dann auch eine Colibri Games zu bauen, was so genau die beiden Welten vereint. So Colibri Games ist natürlich eine profitorientierte Firma, wir müssen am Ende Geld verdienen, wir zahlen sehr hohe Gehälter etc. Also das ist jetzt kein Hobbyprojekt. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass wir das, was wir machen, auch einfach geil finden und deswegen auch gute Produkte bauen am Ende, weil auch da ist es so, nur weil man um Geld verdienen will, braucht man am Ende natürlich trotzdem noch irgendwas, was auch die Spieler gut finden. Und das war dann so ein bisschen das Skillset, mit dem wir angefangen haben. Und dann, um deine tatsächliche Frage zu beantworten, warum dann Idle Mind und Raccoon, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben viele Spiele gespielt, uns viel angeschaut. Und haben dann so ein bisschen gemerkt, so die Art von Spielen wie Idle Mind Raccoon, das gab es irgendwie nicht. Also es gab Idle Games. Idle Games sind Spiele, in denen man nie verliert, immer nur vorankommt und quasi auch, wenn man nicht spielt, das Spiel vorangeht. Das gab es schon, aber nicht so richtig. Das war eher alles ein bisschen nischig, ein bisschen nerdy. Da dachte ich mir, puh, okay, meine Freundin, die würde das jetzt nie spielen. Aber die Mechanik dahinter ist eigentlich super. Was wir dann gemacht haben, ist dann diese Kernmechanik von Idle Games genommen und haben aber dann einfach einen massentaugliches Spiel darauf gebaut, das gut aussieht, das freundliche Grafiken hat, das auch irgendwie so ein bisschen die Motivation hat, das Spiel auch jahrelang zu spielen, weil, da kommen wir später vielleicht auch noch ein bisschen drauf, weil unser Geschäftsmodell ist ja, dass das Spiel am Anfang kostenlos ist, wie inzwischen eigentlich fast alle Mobile Games, und wir nur über die Zeit Geld verdienen, wenn die Leute dann, die Spieler sich irgendwann dazu entscheiden, dann doch mal was im Spiel zu kaufen oder Werbung zu schauen. Und das heißt quasi, wir verdienen am Anfang kein Geld, sondern das geht dann nach später hinaus. Genau, und dann haben wir dann einfach das so ein bisschen angeschaut, war schon relativ analytisch und haben gesagt, hey, so ein Spiel wie Idle Mind Raccoon, irgendwie, das muss es doch geben, warum gibt's das denn nicht? Und das war auch unsere Hypothese dann als MVP, das haben wir dann bei den vorherigen Startups gelernt, innerhalb von 2 Monaten auf den Markt gebracht, super scrappy, so das Spiel ist dann abgestürzt, war auch dann tatsächlich irgendwie nach einem Tag Spielen fertig, wenn man es aktiv gespielt hat, aber darum ging es ja gar nicht, sondern es ging ja wirklich darum, wie können wir das, was wir machen, irgendwie validieren? Macht es denn überhaupt Sinn, dass wir da weitermachen? Oder sollen wir nicht lieber irgendwie unsere Sachen packen und uns bei SAP bewerben? Und das hat dann auch funktioniert. Und nach 2 Monaten haben wir dann gesehen, okay, krass, so wir hatten dann echt relativ viele organische Downloads und sehr gute Early KPIs, so die Retention für die ersten Tage war super gut. Und dann, das war eigentlich dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, also Element Raccoon als Spielkonzept funktioniert. Und das war, ich glaube, im Juni 2016, also jetzt 4,5 Jahre her. Und alles, was wir seitdem gemacht haben, war quasi aus dieser initialen Idee, um wirklich eine professionelle Firma zu bauen und zu skalieren.
Du hattest eben gesagt, es hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Habt ihr da Marketing gemacht oder habt ihr das Spiel entwickelt, online gestellt und dann wart ihr irgendwie im App Store, konnte man euch irgendwie finden und wie du es eben genannt hast, organisch ging da schon was? Oder habt ihr schon aktiv irgendwo Werbung geschaltet oder in anderen Apps Werbung geschaltet?
wie kann man sich das vorstellen? Also ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt eine App entwickle, und lustigerweise habe ich tatsächlich mal eine Trinkspiel-App entwickelt, da war das schon sehr zäh am Anfang. Ich habe dann so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung im App Store gemacht, aber so ganz von allein kamen da leider nicht so viele Downloads. Wie war das bei euch?
Wir waren jung und naiv und dachten uns, wir bauen einfach mal ein geiles Spiel und dann wird das schon auch Downloads bekommen. Und glücklicherweise war das schon auch so. Wir hatten kein Performance-Marketing gemacht. Wir haben natürlich irgendwie ein bisschen geschaut, dass wir den App-Store hübsch machen. Aber die Spieler kamen dann schon von alleine. Und zurückblickend, der Grund, wie wir uns das erklären, ist, weil das halt schon so eine Marktlücke getroffen hat, wonach die Spieler einfach auch gesucht haben, was die Spieler aktiv haben wollten. Jetzt mit hier 5 Jahren Gaming auf dem Buckel wissen wir natürlich, das ist krass die Ausnahme. Die meisten Spieler, auch die Spiele, die wir jetzt neu releasen, bekommen nicht einfach von selber Downloads, so dass man muss das einfach ein Marketing machen. Damals waren wir einfach in der glücklichen Situation, dass wir es nicht gebraucht haben. Aber was man auch sagen muss, das war natürlich so für den Anfang für uns, als wir da im WG-Wohnzimmer saßen, gut. Und es hat uns dann auch gereicht, die organischen Downloads, um ein paar Leute einzustellen, so die ersten 5 Leute. Aber was man dann auch sagen muss, ist so, das richtige Wachstum von Kolibri Games kam dann, als wir Performance-Marketing angefangen haben.
Okay, das wird natürlich gleich ein riesengroßes Thema und super spannend. Ich glaube, für alle Zuhörer wäre es nochmal spannend, worum geht's genau in diesem Spiel? Also man ist eine Person, ein Farmer quasi, oder man besitzt quasi eine Goldmine und die muss man möglichst groß machen. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe es nur einmal bei einer Freundin gesehen, wie sie es gespielt hat, aber selbst habt ihr mich leider noch nicht zum Download gebracht. Aber ich bin da auch ehrlich, ich spiele selber gar kein Handyspiele. Aber vielleicht dazu kurz eine Erklärung, was ist das Ziel des Spieles?
Genau, im Grunde ist das Ziel des Spiels, sein Minenimperium aufzubauen. Und man fängt an, hat eine Mine, man muss sie so ein bisschen ausbauen. Es gibt dann halt so verschiedene Elemente in der Mine. Man muss die Minenschächte weiterbauen, man muss den Aufzug größer machen, etc. Und dann verdient man dadurch am Ende Geld, weil die Mineralien quasi verkauft werden. Man kann das wieder in die Mine investieren. Und so kommt man quasi immer weiter und immer tiefer in die Mine. Und dann, wenn man mal genug erreicht hat, kann man sich eine zweite Mine leisten und dann kann man einen ganzen Kontinent machen und dann irgendwann eine Weltkarte und dann kommen sehr, sehr viele Elemente dazu, dann kann man Forschung betreiben und. Das heißt aber im Grunde geht es darum, so seine Minenimperium des kleinen Staates dann am Ende groß zu machen.
Spielst du selber das Spiel aktiv?
Ja, das finde ich auch super wichtig, das ist so ein bisschen so eat your own dog shit. Ich finde, man muss die eigenen Spiele auch spielen. Man muss sie auch wirklich gut verstehen. Ich bin wahrscheinlich einer der aktivsten Altmaterkunden-Spieler, die es auf der Welt gibt, obwohl wir inzwischen 150 Millionen Downloads oder Spiele dann in den letzten Jahren hatten, weil ich das auch einfach wichtig finde, dass ich da auch, also ich spiele das Spiel natürlich schon seit früher und ich cheate auch nicht, das heißt, ich könnte natürlich mir irgendwie über das Backend unendlich Ressourcen geben, aber ich finde, das widerspricht ja so ein bisschen dem Sinn dahinter, sondern ich möchte das schon als echter Spieler erleben und ich gebe dann auch manchmal auch mein eigenes Geld quasi aus, einfach nur, wenn ich mir denke, okay, jetzt habe ich irgendwie Lust, das Paket hier zu kaufen. Und manchmal denke ich mir auch so, puh, nee, dafür, für das Paket, da gebe ich jetzt aber keine 20 Euro aus. Und das ist, finde ich, schon wichtig, dass man auch als Gründer oder CEO weiß, was eigentlich abgeht, dass man weiß, auch natürlich andere Spiele spielt, weiß, wo geht der Markt hin. Weil ich glaube, es passiert nur allzu leicht, dass man irgendwie 5 Jahre, 10 Jahre in einem Markt unterwegs ist, dass sich so schnell ändert, man aber mit seinem Wissensstand da bleibt, wo man gestartet ist und dann am Ende eigentlich nur noch Produkte baut, für die sich niemand mehr interessiert.
Ja, mega geil. Gibt es bei euch dann so eine Bestliste? Bist du dann da unter den Top 10 Spielern?
Also bei uns, eine Altmaterkunde ist nicht so kompetitiv, sondern es ist mehr so gedacht, dass man so ein bisschen für sich spielt, sich das so schön aufbaut. Von daher, es gibt leider keine globale Bestenliste. Aber und wenn es die gäbe, wäre ich sicherlich auch nicht unter den Top 10 Spielern. Man muss natürlich schon sagen, so bei der Anzahl an Spielern, da gibt es auch noch viel, viel krassere Leute. Aber so in der Firma zumindest bin ich auf jeden Fall der am meisten spielt. Man kann sich so mit quasi mit Freunden, die man so manuell edit, vergleichen. Und da, ja, da bin ich dann zumindest dann der Führende.
Mega geil. Du hast erzählt, Juni 2016 ging es dann so richtig los. Was waren oder was sind generell die nächsten Steps, wenn man jetzt so ein Handy-Game entwickelt hat? Habt ihr dann angefangen mit Marketing oder habt ihr euch, weil du gesagt hattest, man konnte das Spiel quasi nach einem Tag durchspielen, habt ihr euch in den ersten Jahren erstmal darauf konzentriert, das Spiel an sich von den Inhalten, von den quasi Levels und Ebenen, die man erreichen kann, das weiterzuentwickeln? Oder wart ihr auch von Anfang an da sehr marketinggetrieben und wirklich eine große ein großes Unternehmen aufzubauen?
Also so das erste Jahr ging schon dann so darauf, einfach aus dem quasi mehr oder weniger Hobbyprodukt ein professionelles Produkt zu bauen. Das heißt, das Spiel verbessern, auch technisch. Wir hatten natürlich, wenn wir in 2 Monaten releasen wollten, viele Abkürzungen genommen, die für den Zeitpunkt auch richtig waren. Aber um so ein gutes Spiel zu bauen, muss man schon mehr reinstecken. Und da haben wir Leute eingestellt, sind in ein richtiges Büro gezogen, so. Also das erste, und da haben wir auch ein bisschen monetarisiert. So nicht stark, aber wir hatten dann die ersten In-App-Purchases, die ersten Werbeplacements eingebaut, damit wir uns halt als Firma tragen können. Weil wir auch bis zum Exit dann nie Investoren hatten. Das heißt, jeder Euro, den wir ausgegeben haben für Team, für Büro, für Marketing später, mussten wir erstmal verdienen. Und von daher war das so erstmal der Fokus. Und dann passiert es so auch rückblickend ganz interessant, weil wir haben so nicht so richtig an Marketing geglaubt. Wir hatten echt Angst, dass wir irgendwie dann, keine Ahnung, 10.000 Euro am Tag für so ein Marketing-Netzwerk ausgeben, für ein Werbenetzwerk. Und am Ende eigentlich nur die Downloads bekommen, die wir auch organisch bekommen hätten. Und waren dann schon so sehr, ja, sehr zögerlich. Was dann passiert ist, dass dann eins der Werbenetzwerke, die haben uns so lange genervt, dass wir unbedingt Werbung machen sollten. Und dann irgendwann sind die mit dem Vorschlag gekommen, dass sie ihr eigenes Geld quasi investieren, um für uns eine Werbekampagne laufen zu lassen. Und dachten uns, na gut, wenn ihr euer Geld verbrennen wollt, macht halt. Und was dann natürlich rauskam, war, dass die Werbekampagne super gut performt hat. Und da war das für uns so ein Oh-Shit-Moment. Und dann haben wir dann auch innerhalb von 2 Monaten, und das ist wirklich Marketing, hochskaliert und haben sowohl unseren Umsatz als auch unseren Gewinn als Firma verzehnfacht innerhalb von den 2 Monaten, einfach nur durch Performance-Marketing. Und rückblickend so für uns die, was jetzt eigentlich relativ klar ist, ist ein Spiel, das organisch sehr gut funktioniert, funktioniert in der Regel auch mit Marketing sehr gut, weil das bedeutet, dass die Leute das gerne herunterladen, dass es eine niedrige Install-Hürde hat. Und von daher war der Marketing auch echt günstig, unsere CPIs waren sehr niedrig und wir konnten wirklich auch sehr skalieren, was Marketing angeht. Und es war keine kleine Pocket oder so, sondern das ist immer noch, heute machen wir auch noch viel Marketing. Und das war dann so der, ich würde mal sagen, der Game-Changer-Moment, wo wir dann aus einer Firma, die, keine Ahnung, ich glaube damals so 10.000 Dollar am Tag gemacht hat, halt innerhalb von ein paar Wochen 100.000 Dollar am Tag gemacht. Und das war dann so, wo wir gemerkt haben, oh shit, okay, also das ist jetzt, das wird jetzt auch echt groß und echt lukrativ.
Okay, Wahnsinn. Also da leuchten meine Augen als Performance-Marketer und das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass das Spiel einfach sehr gut funktioniert hat. Ich jetzt als Laie habe überhaupt kein Gefühl dafür. Ab wann sagt man denn, dass eine App zum Beispiel gut funktioniert? Also was sind da Kennzahlen, KPIs, du hattest mal gerade angesprochen, die Retention Rate. Bedeutet es dann einfach, dass man sagt, hey, nachdem das Spiel gedownloadet wurde, in den ersten 7 Tagen, wie viele Stunden war er aktiv? Oder was ist da so die Zahl, wo man als App-Entwickler oder als Inhaber jetzt hier von der Spielefirma, wo drauf guckt man da?
Also ganz grundsätzlich ist das natürlich super relativ. So für uns, wir waren damals 5 Dudes, die da in der WG saßen. Da ist die Hürde für gute Zahlen natürlich eine ganz andere als für eine Firma wie Supercell, die im Jahr mehrere Milliarden Umsatz macht. Da muss ein neues Game natürlich auf einem ganz anderen Level sein, dass es sich lohnt. Von daher, man kann das nicht grundsätzlich über einen Kamm scheren. Aber so, man kann eigentlich sagen, die Retention, das ist so das Maß, wie gut das Spiel den Spielern gefällt. Und dann gibt es noch so Monetarisierungsaspekte. Was ist der Lifetime Value von dem Spieler, wie viel gibt der Spieler am Tag aus im Durchschnitt etc. Aber für uns in dem ersten Schritt war die Retention viel wichtiger, weil die Monetarisierung kann man in aller Regel auch später noch dazu bauen. Wenn die Retention schlecht ist, das heißt, wenn es ein Spiel ist, wo die Leute gar keine Lust haben, zurückzukommen, dann wird es schwierig, das erfolgreich zu machen. Und auch hier ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, Retention ist auch für die Monetarisierung am Ende essentiell, weil man ja nicht am Anfang Geld verdient. So die ersten Tage ist ein User quasi negativ, weil die Server Geld kosten, weil die Tools Geld kosten, um die Spieler zu verwalten. Und erst wenn der Spieler dann mal genug Werbung geschaut hat oder dann Geld ausgegeben hat, wird er dann irgendwann mal profitabel. Und wenn man da dann Performance Marketing in die Gleichung mit einzieht, also bei uns ist es so, dass wir eher mal so nach 90 Tagen profitabel sind mit dem User, weil der am Anfang auch echt mal gut was kostet und das natürlich erstmal reinverdient werden muss. Und deshalb ist Retention so wichtig als KPI, weil wenn der Spieler halt nach 20 Tagen im Durchschnitt keine Lust mehr hat, dann bringt es auch, oder funktioniert es auch nicht, wenn man erst nach 90 Tagen profitabel ist. Und dann darüber auch wiederum kommt es auch so, gibt es auch verschiedene Retention-Zahlen. Natürlich gibt es so die Day-One-Retention. Das ist so das, was natürlicherweise am einfachsten messbar ist. Also kommen die Spieler am zweiten Tag überhaupt nochmal zurück oder war das nur so ein Spiel, das sie halt einmal installiert haben und dann schon am zweiten Tag gar keinen Bock mehr hatten. Und das war die Zahl, auf die wir uns damals fokussiert haben, die auch sehr gut war. Also bei uns waren das so 75%. Das war schon, auch da haben wir dann auch, wir hatten in der Zwischenzeit ein paar Leute kennengelernt in der Gaming-Industrie und das denen gezeigt und die haben es nicht geglaubt. Die waren so, nee, das kann nicht sein, die haben noch nicht so ein Spiel gesehen hier. Und dann haben wir natürlich so alle Tools Double und Triple gecheckt, haben gesehen, okay, sowohl iOS als auch Android, als auch unser eigenes irgendwie Analytics-Tools sagen das Gleiche. Und dann wussten wir, okay, die Day-One-Retention ist wirklich gut. Und natürlich sowas wie Day-7-Retention, Day-30-Retention, das konnten wir damals noch gar nicht gut messen, weil einfach das Spiel halt nicht genug Content hatte und zu früh aus war. Und das haben wir dann, das sind dann quasi die Zahlen, die halt einfach viel Arbeit brauchen, wohingegen die Day-One-Retention in der Regel eine Zahl ist, die so sehr viel über den Kern des Spiels aussagt. Und für Day 30 Retention und dann auch später Day 90, Day 360, da muss man natürlich auch super viel einfach in das Spiel einbauen, damit die Spieler das auch ein Jahr lang spielen.
Wie viele Leute spielen so ein Spiel ein Jahr lang? Weil ich selber muss sagen, ich glaube, egal wie gut das Spiel war, ich habe noch nie ein Spiel so ein Jahr lang dauerhaft gespielt.
Ja, also das sind so in der Gaming-Industrie im Allgemeinen sind das super wenig, also so 1-2% in der Regel bei guten Spielen. Bei den Top-Top-Spielen, da ist es dann wieder mehr so. Also ich glaube, Candy Crush hat wahrscheinlich so 10% oder so nach einem Jahr. Wahnsinn. Aber das ist auch dann, die Firma ist ja auch 10 Milliarden wert. So. Also das ist dann so wirklich top-notch. Im Allgemeinen, das kann man gar nicht, Spiele kann man dann nicht mit anderen Apps vergleichen, weil bei Spielen ist es so, dass nach einer Woche sind da bei einem guten Spiel noch irgendwie 20-30% der Leute da. Das heißt, im Umkehrschluss, über 70% der Leute spielen das Spiel nicht mal eine Woche und trotzdem hat das Spiel dann Welthit-Potenzial. Und das liegt einfach daran, so bei vielen Spielen, man probiert es halt mal aus, man lädt sich gleich das nächste runter und das ist ja ganz anders als bei einer Produktivitäts-App wie zum Beispiel Audible. Wenn es einem gefällt, dann hört man halt Hörbücher und dann hört man wahrscheinlich die Hörbücher halt auch nach einem Jahr und nach zwei Jahren noch. Und da ist dann eher die, da wird dann eher mit Churn Rates gerechnet, wie viele Leute verlassen denn die App, als bei Mobile Games, wo es nur mit Retention Rate geht, wie viele Leute bleiben denn überhaupt im Spiel.
Du hast ja jetzt schon einiges zum Geschäftsmodell gesagt und ich stelle mir das so vor, hattest du auch genannt, es ist eine kostenlose App und dann gibt es so In-App-Purchases, wie wir, glaube ich, alle das kennen, dass die Mine dann wahrscheinlich schneller funktioniert oder dass dein Menschen anders aussieht. Was konkret kann man da kaufen und wie bewegt sich das? Also kostet es dann 1 Euro, 2 oder von bis? Wie sieht es aus?
Genau, also wir verdienen über 2 Arten Geld. Das eine ist Werbung, das andere sind In-App-Purchases. Die Werbung, wir setzen nur sogenannte Rewarded Videos ein. Das heißt, man bekommt als Spieler nie Werbung, wenn man sie nicht möchte, sondern man kann immer auf hier einen Video-Button klicken, der einen dann belohnt dafür, dass man sich so ein Werbevideo anschaut. Und das machen auch die meisten Spieler. Also das ist das einfachste Beispiel, ist, wenn man am anderen Morgen wieder in das Spiel reinkommt, dann kann man das, was das Spiel über die Nacht erarbeitet hat, verdoppeln, indem man ein Werbevideo schaut. Das ist so, Werbevideos, damit ist die Hälfte des Umsatzes und da wird einfach der breite Markt, die breite Masse monetarisiert. Und bei In-App-Purchases ist es das Gegenteil. Also bei uns geben so 1-2% der User geben überhaupt Geld aus in ihrer Lifetime. Einfach nur, weil die meisten Leute das einfach kostenlos spielen, das ist doch völlig in Ordnung. Und von denen, die halt Geld ausgeben, da gibt halt ein User auch schneller als 20 Euro aus. Einfach nur, weil er das irgendwie cool findet, weil er das Spiel seit einem halben Jahr spielt und sich denkt, ja, okay, so viel Zeit, wie ich da reingesteckt habe, da lohnt sich das auch. Und die In-App-Purchases selber, das ist dann auch wieder ein ganz eigenes Thema, so wie designt man Monetarisierung. Aber da wird auch die ganze Bandbreite abgedeckt. Da haben wir dann auch das 2 € Einstiegsoffer drin für die Leute, die halt mal irgendwie mal ein bisschen Geld ausgeben wollen, aber jetzt nicht bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und an dem anderen Spektrum gibt es dann natürlich auch so der klassische russische Ölmillionär oder Ölmilliardär, dem das einfach egal ist und der auch mal 1.000, 2.000 € einfach mal ausgibt.
Was war das Krasseste, was ihr da gesehen habt?
Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es gibt dann schon, die Zahlen werden dann schon 4-stellig, vielleicht sogar auch 5-stellig.
Was? Krass.
Aber man muss wirklich sagen, das ist wirklich so die Ausnahme. Ich meine, bei, wie gesagt, 150 Millionen Nutzern, da ist halt alles dabei. Da hast du halt von vielen Leuten, die halt irgendwie kein Geld ausgeben möchten, bis hin zu den Leuten, die halt auch wahrscheinlich Multimillionäre, vielleicht sogar Milliardäre, denen es einfach egal ist. Und die geben dann natürlich auch, die geben halt leichter mal $1,000 aus, als ein Student $20 ausgibt.
Da habt ihr bestimmt am Anfang, als so das erste Mal so eine große Summe ausgegeben wurde, bestimmt eine kleine Party bei euch im Office geschmissen.
Ja, man muss sagen, es ist gar nicht so, dass irgendwie so ein Spieler das auf einmal ausgibt, sondern es wird halt meistens über die Jahre gemacht. Und die Spieler, die sind halt im Spiel loyal, die feiern das halt, und die geben dann auch gerne mal irgendwie 100 € im Monat, $100 im Monat aus. Was für die dann, das ist ein Student, das jetzt natürlich viel ist, aber für jemanden, der sehr gut verdient, ist es halt nicht mehr so viel. Aber die Spieler, die spielen das Spiel dann halt auch über 3, 4, 5 Jahre und hoffentlich dann auch länger, so lange gibt es uns jetzt noch nicht. Und das summiert sich dann halt einfach auf. Also es ist nicht so, dass irgendwie ein Spieler kommt, sagt, das Geld ausgibt, wieder geht, sondern das ist alles steady, aber dafür kontinuierlich.
Okay, verstehe. Die Kostenseite, du hattest es auch schon angesprochen, sind Serverkosten und auch so eine Datenbank. Kannst du in etwa sagen, dass man nur ein Gefühl hat, sprechen wir hier im 2-3-Cent-Bereich, was euch ein Spieler quasi kostet? Oder ist es, ich habe überhaupt gar keinen Sinn dafür, was so ein Download-Spieler, der das aktiv betreibt, was das für euch kostenseitig bedeutet?
Ja, genau. Also das sind so, ich würde mal sagen, 3-4 Cent. Natürlich, wie bei allen, wenn man dann mehr User hat, dann kann man dann auch Discounts verhandeln. Aber zum Beispiel sowas wie Apps Flyer als Attribution-Software kostet halt, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber bestimmt 2 Cent oder so pro Install. Und dann hat man natürlich noch irgendwie Serverkosten, da haben wir verschiedene Backend-Anbieter, die wir integriert haben, die dann auch jeweils nochmal an 2 Cent kosten. Und dann summiert sich das dann halt auf.
Okay, du hast auch gesprochen davon, der Customer Lifetime Value, das kennen wir ja auch aus dem E-Commerce. Wir bei Snox haben ja da zum Beispiel so um die 50 bis 55 Euro, was ein durchschnittlicher Kunde in seinem Leben bei uns quasi ausgibt im Online-Shop. Das ist ja auch ähnlich quasi bei euch. Ihr werdet euch anschauen, wie viel wird der durchschnittliche User, wie viel Geld bringt er euch quasi ein mit den Videos, die ihr schaut, aber auch in den App-Installs. Kannst du da eine Hausnummer geben? Sprechen wir hier von einem Euro oder sind wir hier auch unter 20 Cent unterwegs?
Also bei uns ist es so, Pi mal Daumen, ungefähr ein US-Dollar Lifetime Value, aber das schwankt extrem stark zwischen verschiedenen Games. Also es gibt so die sogenannten Hyper-Casual Games, das ist ein relativ neues Genre, die bauen sehr simple Games, so oft so Puzzle-Games, wo man was sortieren muss oder so, die aber dann mega viele Downloads haben. So ein Spiel hat dann gleich mal 100, 200 Millionen Downloads. Und die sind aber eher dann so im Bereich von 20 Cent Lifetime Value, 30 Cent Lifetime Value. Die sind in der Regel auch nur werbefinanziert, weil die Spieler für solche Spiele kein Geld ausgeben. Und dann gibt's aber auch auf der anderen Seite so diese super Hardcore-Games, die, wo man das im Spiel schon anmerkt, so, okay, da muss ich 5 Stunden jeden Tag rein investieren und das sind dann in der Regel so Spiele, wo es dann eher Richtung Kampf etc., Krieg und sowas geht. Und da sind dann die Lifetime-Values dann auch oft so bei $5 bis $10, wobei halt in der Kehrseite natürlich die Target-Audience dann wieder kleiner ist.
Okay, interessant. Also, wie ist es dann? Dann habt ihr ja im Endeffekt nur noch die Marketingkosten, die ihr umlegen müsst, jetzt als variable Kosten. Natürlich die Fixkosten für Entwickler und alles, das ist ja unfassbar teuer. Aber wenn ich mir das jetzt als Geschäftsmodell jetzt mal ganz simpel vorstelle, habt ihr bei so einem Idle Miner, habt ihr 1 € Customer Lifetime Value und irgendwie 5 Cent habt ihr Kosten dagegen stehen. Wie viel müsst ihr dann quasi ausgeben, dass ihr jemand zu eurem Spiel bekommt im Performance Marketing? Das stelle ich mir echt sehr schwer vor.
Ja, also bei uns, wir fokussieren uns relativ stark auf Marge. Das kommt auch daher, dass wir eben nie Investoren hatten. Für uns war Umsatz als Kennzahl immer irrelevant, weil wir schauen mussten, dass am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto ankommt als am Anfang. Das heißt, bei uns ist die Marge dann so am Ende, ich glaube, fast 40% oder so. Das wow. Heißt, also auch Marge nach Fixkosten und Co. Das heißt, bei uns, wir haben dann waren immer eher ein bisschen vorsichtiger, haben dann halt irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent so ein Install ausgegeben. Und der Rest war dann halt für Fixkosten und Gewinn da. Das ist aber natürlich super strategieabhängig, je nachdem, wie man sich positionieren will. Es gibt auch viele VC-getriebenen Spiele-Startups, die natürlich dann mehr ausgeben und dann halt eher versuchen, auf eine große Anzahl an Usern zu kommen. Das ist für uns jetzt in unserer Strategie nicht relevant, aber das ist natürlich eine legitime Strategie. Und dann aber die große Herausforderung im Performance-Marketing für Mobile Gaming, ist auch ähnlich wie im E-Commerce, ist natürlich vorherzusagen, wie viel ein Spieler ausgeben wird. Und wie gut ist denn die Quelle, weil Weil man natürlich weiß, die Quelle ist super gut, das sind Spieler, die ähnliche Spiele gespielt haben, das sind Spieler, die in anderen Spielen Geld ausgegeben haben, etc. Die werden ja dann wahrscheinlich auch relativ schnell zu Payern converten. Und die Spiele sind natürlich auch mal, kann man auch mal $5 ausgeben für so eine Zielgruppe. Auf der anderen Seite, wenn die Zielgruppe natürlich irgendwie Spieler sind, die noch nie Geld ausgegeben haben in Mobile Games, dann sollte man vielleicht eher mal nur 20 Cent oder 10 Cent pro Install zahlen. Und man weiß es ja aber nicht am Anfang, weil Spieler geben ja erst nach einem Monat, nach zwei, nach fünf, nach zehn Geld aus. Und das heißt für uns so, wir haben ein ganzes Team nur mit Mathematikern und Data Science Leuten, Data Analysts, die nur versuchen vorherzusagen, wie viel denn eine gewisse Kohorte ausgeben wird in der Zukunft, sodass wir die auch profitabel einkaufen können. Aber auch nicht zu wenig bieten, weil natürlich, wenn man zu wenig bietet, bekommt man auch nur relativ wenige User aus der Kohorte. Und das heißt, man muss da so ein bisschen den Sweet Spot treffen aus genug User akquirieren über den Channel, aber auch nicht zu viel ausgeben, wenn man sonst einfach Geld verbrennen würde.
Was sind eure Marketing-Channel im Performance-Marketing? Schaltet ihr ganz klassisch Facebook-Ads und Instagram, da dann so irgendwelche Werbeanzeigen? Oder geht es mehr in, ihr schaltet in anderen quasi Handyspielen, schaltet da über so Google-Ad-Banner Werbung?
Also so, ich würde mal sagen, für 50-50. Also Facebook ist schon unser größter Channel, wobei man auch sagen muss, dass Facebook selbst ja mit dem Facebook Audience Network auch wieder in anderen Spielen Werbung anzeigt. Aber Facebook ist da schon sehr groß. Und dann arbeiten wir aber auch mit anderen Werbenetzwerken, die nur auf Gaming spezialisiert sind, wie AppLovin, IronSource, Wangle und Co. zusammen, die dann eben genau das machen. Und das ist auch, interessanterweise sind auch die Netzwerke, mit denen wir User akquirieren, auch in aller Regel die, von denen wir auch selber Werbung anzeigen in unserem Spiel, weil wir auf der Kehrseite auch wieder über Werbung Geld verdienen.
Okay, gibt es dann auch solche Barter-Deals, dass man sagt, hey, du darfst bei mir eine andere Spieler-App irgendwie von befreundeten Spieleentwicklern, ihr dürft, keine Ahnung, bei uns kriegt ihr pro Tag 100.000 Impressionen, dafür kriegen wir die auch bei euch. Ist das auch gang und gäbe?
Ja, so, es gibt es ein bisschen, wir haben es auch immer wieder angeschaut. Das Problem ist, dass das in der Realität echt kompliziert ist, weil einfach mal irgendwie User einkaufen ist halt auch schwierig, wenn man nicht weiß, wie viel sind die wert. Und dann, was dann auch quasi jedes Mal, wenn wir zum Beispiel für eine befreundete Spielefirma eine Werbung anzeigen würden, für die nicht zahlen müssen, kostet es uns ja den entgangenen Gewinn, den wir von dem Werbenetzwerk bekommen würden. Und das zu optimieren ist halt super schwierig. Wohingegen die Werbenetzwerke das ja immer automatisiert quasi über ihre Algorithmen optimieren und immer dem passenden User die passende Werbung anzeigen. Also diese Segmentierungsaspekt. Und deswegen quasi, das ist so die logische Begründung, warum es oft schwierig ist, weil man einfach das Targeting, die Algorithmen nicht so gut machen kann und dann quasi die Marge, die man sich spart, die sonst das Werbenetzwerk verdienen würde, gewinnt man nicht zusätzlich, weil das Targeting selber schlechter ist. Und das Zweite ist auch die technische Seite. Wenn man die Werbenetzwerke verwendet, dann haben die, ist das halt so ein Placement und die Netzwerke werden im Hintergrund automatisch über so Beat-Systeme wird dann entschieden, wer jetzt Werbung bekommt. Und die Systeme, die sind ja von den Werbenetzwerken selber und die haben kein Interesse daran, dass man irgendwie ein anderes Spiel bewirbt und jetzt Werbenetzwerke dann verdienen. Deswegen gibt es auch für die Cross-Promotion keine wirkliche technische Unterstützung. Und von daher ist es dann am Ende so, dass die meisten Spielefirmen das dann nicht machen. Und wenn dann oft auch nur im eigenen Portfolio, aber dann nicht zu anderen Spieleentwicklern.
Ihr habt ja jetzt inzwischen nicht nur Idleminer Tycoon, sondern ihr habt ganz viele verschiedene Tycoon-Spiele und auch ganz andere Art von Spielen. Wie kam es dazu? Habt ihr gemerkt, okay, wir haben jetzt das eine Idleminer großziehen können, jetzt machen wir das quasi einfach nur in anderen Genres. Ich habe gerade hier im App Store geschaut, irgendwie Business, Idle, Tycoon und alle möglichen Spiele gibt es da jetzt.
Also auf der einen Seite muss man ein bisschen aufpassen, wir haben mit den Idle Tycoon Games so eine neue Genre gestartet und ganz viele von den Spielen, die jetzt so aussehen, als wären sie von uns, sind gar nicht von uns, sondern von anderen Spielefirmen, die jetzt ähnliche Spiele bauen. Aber was schon stimmt, ist, dass wir jetzt seit letztem Jahr, seit Anfang 2020 deutlich mehr neue Spiele bauen. Und der Hintergrund davon ist tatsächlich, dass wir ja auch Anfang Januar oder im Januar letzten Jahres an Ubisoft verkauft haben. Und bevor wir das gemacht haben, waren wir schon sehr fokussiert auf Idle Miner Tycoon. Wir hatten noch Idle Factory Tycoon als zweites Spiel, aber da da hatten wir dann kaum noch Fokus drauf, weil wir einfach sicher gehen wollten, dass Animal Tycoon als das Flaggschiff-Spiel gut funktioniert und gut performt. Und sowas wie irgendwie neue Games bauen, das ist natürlich immer riskant, da weiß man nicht, wie geht es aus, weil funktionieren die alle nicht, dann ist es natürlich in so einem Verkaufsprozess schwierig, wenn man da irgendwie 3, 4, 5 Teams hat, die an neuen Games arbeiten, wo aber niemand so richtig weiß, was da rauskommen wird, etc. Das heißt, da waren wir dann sehr fokussiert auf Animal Tycoon. Aber jetzt, wo wir Teil von der Ubisoft-Familie sind, ist es so, dass Ubisoft natürlich als langes, altes, etabliertes Unternehmen einen ganz anderen Zeithorizont hat. Für Ubisoft und damit auch für uns geht es darum, was passiert in 2 Jahren, was passiert in 4 Jahren und nicht, was passiert nächsten Monat. Wohingegen es natürlich in so einem Verkaufsprozess schon darum geht, was passiert nächsten Monat. Und von daher haben wir jetzt die strategische Entscheidung getroffen, einfach nochmal deutlich mehr in neue Games zu investieren. Wir haben jetzt 5 Teams, die nur neue Games bauen. Mit dem Wissen, dass es natürlich ein paar Jahre brauchen wird, bis da auch sehr erfolgreiche Games rauskommen. Die Games, die wir jetzt bisher haben, die sind ganz gut, die verdienen gut Geld, aber es ist noch kein zweites Animal Tycoon dabei. Und da ist halt einfach die Chance eher gering, dass man das mal so kurzfristig hat. Aber wir haben uns entschieden, dass es sich für uns das Firma lohnt, da auch wirklich langfristig an neuen Games zu arbeiten, zu prototypen, zu probieren, um dann hoffentlich in 2, 3, 4 Jahren ein Game wie Animal Tycoon zu haben.
Wie viel Prozent vom Umsatz macht dann euer Hauptspiel aus?
Also 90% oder so.
Okay. Kannst du sagen, in was für Umsatzsphären ihr unterwegs seid?
Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen heikel, weil wir Teil von Ubisoft jetzt sind, aber es ist schon so um die 50 Millionen im Jahr.
Wow, Wahnsinn.
Trotz des Großen.
Und dann mit einem EBIT von um die 40%, das ist ja, da seid ihr ja mit 20, 25 Millionen EBIT, seid ihr ja, boah, da kann man ja schon bald an die Börse gehen fast.
Ja, ich meine, es gehen ja jetzt auch viele Spielefirmen an die Börse. Wir haben uns dann damals noch für den simpleren Weg entschieden mit Ubisoft. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich so ein Börsengang mit einem Spiel als Hauptumsatztreiber ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil die Börse mag Planbarkeit und mit einem Spiel hat man einfach natürlicherweise Schwankungen. Von daher bin ich schon froh, dass wir den Weg Ubisoft gewählt haben.
Okay, man sieht hier auf gameswirtschaft.de, habe ich gelesen, ihr habt 118 Millionen Euro bekommen dafür, dass ihr eure Anteile quasi an Ubisoft übergeben habt. Das ist jetzt letztes Jahr passiert. Wie ist es für dich privat als Gründer? Ich stelle mir das wahnsinnig vor, wenn man dann von heute auf morgen so eine Summe irgendwie jetzt nicht direkt vielleicht auf dem Konto hat, aber in naher Zukunft. Was hat sich dahingehend in deinem Leben verändert?
Also auf der ersten Seite sind wir super dankbar dafür, das ist ein super gutes Gefühl. Wir wissen jetzt so, okay, auch wenn jetzt Sachen schiefgehen etc., also für uns persönlich, wir können jetzt langfristig bleiben, wir brauchen uns keine Sorgen mehr irgendwie um Geld machen. Wir kommen auch alle 3 aus Arbeiterfamilien, wir hatten nie Geld, so wir waren jetzt auch nicht arm, aber so, ich habe mir lange mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt und sowas. Also für mich ist das schon einfach sehr angenehm zu wissen, okay, ich werde in meinem Leben, außer ich mache sehr dumme Sachen, keine Geldprobleme mehr haben. Auf der Kehrseite ist es aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie angefangen haben, uns hier Ferraris, teure Uhren und nur Champagner zu kaufen, weil, ja, keine Ahnung, so irgendwie macht das auch keinen so großen Unterschied. Wenn wir arbeiten halt einfach ganz normal weiter, wir stehen bei uns auf, gehen an unseren Homeoffice-Schreibtisch jetzt und arbeiten halt und machen das eigentlich, was wir vorher auch gemacht haben. Es haben sich ein paar coole Möglichkeiten ergeben, die wir jetzt halt mehr machen können als vorher. Wir haben schon immer in Startups investiert oder was heißt halt immer, aber zumindest seit wir als Firma auch irgendwie genug Geld verdient haben, sodass wir uns das leisten können. Und das können wir jetzt natürlich viel professioneller machen, weil wir finden es halt cool, irgendwie das Ökosystem zurückzugehen, mit jungen Gründern zu arbeiten, die coole Ideen haben. Und jetzt haben wir auch, wir 3 Gründer gemeinsam Family Office aufgebaut, wo wir einfach auch gezielt in Startups investieren und das viel professioneller machen können, als wir es vorher gemacht haben. Das sind so Sachen, da ist natürlich das Geld schon cool, um sowas machen zu können. Aber bis auf den Sicherheitsaspekt und dass man sich irgendwie mal so ein paar, keine Ahnung, man kann halt mal irgendwie ins Taxi fahren und sowas, ohne dass man sich denken muss, oh, lohnt sich das wirklich? Aber so krass hat sich unser Leben eigentlich nicht geändert. Vielleicht sind das so ein bisschen die schwäbischen Wurzeln noch, die wir noch haben.
Geil, ich glaube, du könntest mit dem Taxi von Berlin bis nach Shanghai, glaube ich, fahren und ich glaube 10-mal hin und her und dein Geld wird noch ausreichen, aber kann ich absolut nachvollziehen, dass du jetzt sagst, auch wenn ich jetzt nicht solche Summen auf dem Konto habe, aber das ist schon auch meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, die ich gemacht habe, so, wenn man so in einer gewissen Weise finanzielle Freiheit, auch wenn es so ein ekliges Buzzword ist, erreicht, dann umso mehr man hat, umso weniger weiß man das quasi, also merkt man, wie wenig Geld eigentlich einem bedeutet und wie es einfach nicht, also nicht umso mehr Geld man hat, umso glücklicher wird es. Deswegen finde ich das auch sehr geil von dir zu hören. Jetzt zum Abschluss, Daniel, wird mich natürlich auch noch interessieren, wo geht für euch die Reise mit Kolibri Games in den nächsten Jahren hin? Seid ihr alle drei Gründer jetzt noch für die nächsten Jahre an Kolibri gebunden in der Form eines Earnouts oder sagt ihr sowieso, wir wollen bei Kolibri bleiben, wir möchten weitere geile Spiele entwickeln? Wo geht da für euch die Reise hin?
Ja, also wir haben ja nur 75% der Firma verkauft und die anderen 25% besitzen wir noch. Und das ist quasi so ein Earnout-Konstrukt, wo wir die über 4 Jahre, also jetzt noch 3 Jahre, quasi an Ubisoft verkaufen. Und so lange sind wir zumindest mal noch dabei und schauen halt, dass die Firma weiter vorangeht und was danach passiert, das muss man mal sehen. Das ist jetzt schwierig vorherzusagen, aber aktuell ist schon unser Ziel, einfach die Firma weiter zu pushen, größer zu machen. Eben, wie gesagt, zum Beispiel mit neuen Games auch mal nicht nur Idle Miner Tycoon als Flagship-Game zu haben, sondern auch noch mal ein zweites Game auf ein ähnliches Level zu bringen, um auch so für uns zu beweisen, dass wir das auch den Erfolg replizieren können. Und als Firma einfach, so meine Vorstellung ist, dass wir das Kolibri Games auch in 50 Jahren noch geben wird, wie auch immer dann in Zukunft Spiele gespielt werden, das wage ich mich jetzt nicht vorherzusagen, aber das Kolibri Games jetzt nicht irgendwie eine Firma ist, die es 3, 4, 5 Jahre gab und die dann irgendwie vom Horizont verschwindet, sondern eine Firma ist, die kontinuierlich stabil Games baut, die auch viele Millionen von Spielern haben.
Wahnsinnsstory. Also ich habe hier Gänsehaut, ich finde es wirklich beeindruckend und gerade so Zahlen wie mit 40% EBIT und was für eine Größe ihr da erreicht habt, vor allem Bootstrap, das ist ja Wahnsinn und Daniel, ich bin beeindruckt. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Eine sehr, sehr spannende Gründergeschichte. Schaut auf jeden Fall auch bei Daniel bei LinkedIn vorbei und spielt natürlich das Spiel. Ja, vielen Dank, Daniel. Und dann würde ich sagen, wir hören uns, Leute, bei der nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.